Vor dem Flüchtlingsgipfel braucht es eine Zeitenwende in der Asylpolitik. Seit Monaten streiten Bund und Länder über die finanzielle Lastenteilung der Flüchtlingsunterbringung. Bis Jahresende werden schätzungsweise 350.000 Migranten aus außereuropäischen Ländern hier Schutz suchen. Deutlich mehr als 2022 und fast alle werden bleiben. Zudem hat Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor einem Jahr mehr als 1 Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Die Kommunen sind längst an ihre Grenzen gestoßen. Der Streit strebt seinem Höhepunkt entgegen. Für kommenden Mittwoch hat Bundeskanzler Scholz die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten nach Berlin eingeladen. Kann man den Streit lösen? Darüber spreche ich mit Daniel Thüm. Der Jurist und Hochschullehrer an der Universität Konstanz ist Spezialist für deutsches und internationales Migrationsrecht. Guten Tag, Herr Professor Thüm.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Die Länder wollen mehr Geld zur Bewältigung des Zuzugs von Schutzsuchenden. Der Bund will keins rausrücken. Kann es da eine Einigung geben?
Beim Geld ist immer eine Einigung möglich. Ist nur die Frage natürlich, wie viel der Bund geben soll und will. Aber das Geld ist natürlich nur ein Teil der gesamten Facette. Denn letztlich geht es beim Geld ja nur um die Frage, wie geht man mit denen um, die hierher kommen. Aber in der Debatte ist ja eine zweite Ebene drin, die auch politisch und rechtlich viel spannender eigentlich ist. Das ist die Frage, wie man die Migration so managt und steuert, dass Deutschland damit auch auf Dauer gut aufgestellt ist.
Das Problem des Flüchtlingszuzugs wäre damit also nicht gelöst, selbst wenn man sich nächste Woche einigen würde. Es ist ein grundsätzliches Problem.
Absolut, da haben Sie recht. Das ist eine ganz große Zukunftsfrage für die Gesellschaft. Wir leben in einer globalisierten Welt. Es gibt große Wohlstandsunterschiede zwischen Europa und den umliegenden Regionen. Es gibt überall Krieg und auch Verfolgung. Und das heißt dazu, dass Deutschland sich darauf einstellen muss, auf Dauer mit Migration, auch Fluchtmigration, konfrontiert zu sein.
Seit 2015, 2016, als wir das letzte Mal massiv mit diesem Phänomen konfrontiert wurden, seither wissen wir, dass ein Land allein zur Bewältigung wenig bis nichts ausrichten kann. Also findet der eigentliche Flüchtlingsgipfel dann nicht eher nächsten Monat statt, wenn die EU-Außenminister in Luxemburg über ein künftiges europäisches Asylsystem beraten?
Da haben Sie absolut recht. Die europäische Ebene ist ganz zentral und das kann man auch relativ leicht verstehen. Ein Land alleine ist kaum in der Lage, von den Aufnahmekapazitäten, aber auch von der Steuerung her, die Migration, die Fluchtmigration effektiv, wirksam zu regeln. Dazu braucht es eine internationale Zusammenarbeit, ganz einfach, weil Migration definitionsgemäß was Grenzüberschreitendes ist. Und wenn man da Regeln steuernd eingreifen will, dann müssen die Länder zusammenarbeiten. Ein Land alleine kann so eine Herausforderung nicht bewältigen. Deswegen ist auch die Debatte über Grenzkontrollen in Deutschland, das ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Die eigentlichen entscheidenden Fragen, die werden in Brüssel verhandelt und auch in der Debatte mit Herkunftsländern.
Die Bundesregierung hat dazu jetzt ja auch ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt. Sind die Vorstellungen, die darin enthalten sind, geeignet, irreguläre Zuwanderung zu begrenzen?
Die Bundesregierung hat endlich ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt. Verhandelt wird in Brüssel seit dem Jahr 2000. Das heißt, man hat den letzten Jahr in Brüssel schon am Verhandlungstisch gesessen und hatte keine offizielle Position, die die Bundesregierung vertreten hat. Das war also überfällig, dass man da einigt, wie man jetzt in den anstehenden finalen Abstimmungen sich dann auch verhält. Und da sind die Vorschläge, die jetzt anstehen, sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, wie man da vorankommen kann. Es ist in der Sache auch nicht wirklich überraschend. Dasselbe stand schon im Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 2018. Die hatte sich damals schon unter Zustimmung der SPD für Verfahren an den Außengrenzen ausgesprochen. Und genau das will jetzt die aktuelle Regierung auch vertreten und durchsetzen.
Wie könnte man so ein System ausgestalten?
Das sind letztlich zwei, drei entscheidende Komponenten, die zusammenkommen müssen. Die erste ist, man muss es schaffen, Lager dort aufzubauen, wo die Menschen vernünftig versorgt werden, wo die Schulen existieren, wo einfach Zugang auch zu hygienischen Einrichtungen besteht, wo Ärzte vorhanden sind, wo auch eine psychologische Betreuung stattfindet. Das ist die erste Komponente. Die Unterbringung muss vernünftig sein und in den Zeltlagern auf den griechischen Inseln war das teilweise leider nicht der Fall. Die zweite Herausforderung ist dann eher administrativ, technisch. Man muss es schaffen, Asylverfahren in einer relativ kurzen Zeit durchzuführen, bis hin zum Rechtsschutz vor den Gerichten. Das ist auch in Deutschland übrigens nicht immer der Fall, dass das schnell geht. Aber es ist rein theoretisch schnell und auch vernünftig und ordentlich möglich. Das ist die zweite Herausforderung. Und das dritte ist dann, man muss wissen, was man da nach Abschluss des Asylverfahrens macht mit den Menschen. Und da geht es ja letztlich um zwei Gruppen. Die einen haben Schutzbedarf, da steht ein positiver Bescheid. Da muss man dann eine innereuropäische Einigung finden, wohin die Leute verteilt werden. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die abgelehnt werden, die auch die EU wieder verlassen müssen. Und da reicht es nicht, dass das dann im Bescheid steht, du musst raus, sondern da muss man mit den Herkunftsländern Vereinbarungen finden, dass die auch tatsächlich zurückgeführt werden. Das sind so die drei Komponenten, die zusammenkommen. Und die Unterbringung, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen, da ist die Unterbringung gut, die Asylverfahren inzwischen auch halbwegs gut, auch wenn sie teilweise lang dauern. Aber im dritten Punkt der Rückführung, das funktioniert ja auch in Deutschland nicht. Also da ist sehr viel Arbeit zu investieren, aber es ist möglich, dass es geht. Und da hoffe ich sehr, dass dann da auch jetzt schöne Fortschritte gemacht werden.
Sie haben die Mängel angesprochen, auch bei der aktuellen Asylpraxis in Deutschland. Etwa 4 von 5 Menschen, die in die Bundesrepublik fliehen, sind geduldet. Ist der Ausgang von Asylverfahren überhaupt noch relevant für die Bleibeperspektive?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist in der Tat nur begrenzt relevant. Also es ist relevant natürlich, weil die Menschen, die eine Anerkennung bekommen die meistens nach relativ wenig Monaten. Und in dem Augenblick werden sie genauso behandelt wie ukrainische Flüchtlinge vom Tag 1 der Einreise. Sie kriegen volle Sozialleistungen, dürfen arbeiten, werden auch staatlich dabei unterstützt, auf dem Arbeitsmarkt und ansonsten unterzukommen. Aber wir haben dann eben eine Gruppe, sie ist kleiner als die 80%, aber wir haben eine Gruppe, die eine Ablehnung bekommt. Das sind momentan insgesamt 300.000 Menschen, die in Deutschland leben, die das Land eigentlich verlassen müssten, wo die Behörden und auch die Gerichte festgestellt haben, dass kein Schutzbedarf besteht. Und da ist es tatsächlich so, dass die freiwillige Ausreise zwar stattfindet, aber nur bei einer Minderheit. Und die zwangsweise Rückführung, Abschiebung, die funktioniert dann auch nur bei einer kleinen Minderheit. Und da haben Sie in der Tat einen ganz wunden Punkt, auch der deutschen Politik. Wer einmal hier ist, der bleibt in der Regel auch hier. Und das belastet die Kommunen, das kostet Ressourcen bei der Unterbringung, die da nicht an anderer Stelle zur Verfügung stehen. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass zumindest Teile der Bevölkerung die Akzeptanz des Asylsystems, dass die dort unterminiert wird, weil die Menschen sagen, das war eigentlich nicht Sinn und Zweck des Asylrechts, dass das jeder, der hier ist, dann bleiben darf, sondern man will den schutzbedürftigen Menschen Schutz geben.
Es ist eben wahrnehmbar, das klang bei Ihnen schon an, dass das Recht und die Pflicht zur Ausreise nicht durchgesetzt werden. Aber nicht nur das, es werden ja daneben auch Bleibemöglichkeiten ohne Bleiberecht durchgesetzt. Neben der Duldung ist es die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Das ist doch de facto eine Aushebelung der Asylgesetzgebung durch die eigene Regierung.
Es ist pragmatisch nachvollziehbar. In dem Augenblick, wo man dann auch politisch anerkennt, dass viele Menschen auf Dauer im Land leben werden, da macht es natürlich Sinn, dass man dann die auch auf den Pfad der Integration setzt und irgendwann dann auch ein legales Bleiberecht gibt. Da gibt es insgesamt 6, 7 verschiedene Möglichkeiten, auch schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt nichts, was die Regierung ganz neu geschaffen hat, die aktuelle. Aber sie hat auch mit dem Gesetzesvorschlag letztes Jahr mit dem sogenannten Chancenaufenthaltsrecht das nochmal deutlich ausgeweitet. Und da kann man dann immer trefflich streiten. Die einen werden sagen, die bleiben ohnehin, die sind dann für die Integration. Die anderen sagen, das geht jetzt aber zu weit, da sind die Bedingungen auch zu großzügig, da müsste man mehr in die Rückführung investieren oder kann man politisch aus guten Gründen trefflich streiten. Und die aktuelle Regierung bisher in den letzten 1,5 Jahren seit der Bundestagswahl hat hier eindeutig die Signale in Richtung Bleiben umgestellt. Sie setzt weniger auf Ordnung, auf Durchsetzung und sehr viel mehr auf Legalisierung auch des unrechtmäßigen Aufenthalts. Und das ist dann eine politische Entscheidung, die kann man gut oder schlecht finden.
Der Koalitionsvertrag genau dieser Ampelregierung sah aber eine Rückführungsoffensive vor, ausdrücklich vor. Was glauben Sie, warum wird so wenig Energie in die Durchsetzung der eigenen Rechtsentscheidungen gesetzt?
Also die Rückführungsoffensive steht im Koalitionsvertrag, aber wenn ich mal ein bisschen zugespitztes formulieren darf, das war in erster Linie erstmal Rhetorik. Also da war von der Substanz her relativ wenig dahinter, was das substantiiert hätte. Und dass da so wenig Ressourcen reinfließen, das hängt daran, dass in dem Augenblick, wo die Menschen auf die Kommunen verteilt sind, und das werden die meisten dann doch relativ früh, dann entstehen zwischenmenschliche Kontakte, dann leben die Menschen unter uns. Die Kinder gehen auf Schulen, die Erwachsenen sind einfach Teil der Nachbarschaft, sie sind Teil der Bevölkerung. Und dann entsteht ein durchaus mitmenschliches Solidargefühl, was auch sehr gut nachvollziehbar und was ja auch was Positives ist, dass man dann Menschen, die ein Teil dieser Gesellschaft werden oder geworden geworden sind, nicht zwangsweise zurückführt. Das ist ja an sich was Positives, dass eine Gesellschaft so ein Gefühl empfindet. Aber das erschwert dann eben umgekehrt das Gefühl, was auch Teile der Gesellschaft haben, dass eben die Migration auch kontrolliert werden müssen. Gerade Freitag wurde neuer Deutschland-Trend veröffentlicht und da hat über die Hälfte der Deutschen geäußert, ihnen macht es Sorge, dass vielleicht doch auch zu viele Leute kommen und dass der Staat nicht in der Lage ist, die Probleme, die mit der Asylmigration einhergehen, zu bewerkstelligen. Und das ist dann so ein Zwiespalt, in dem sich die Gesellschaft befindet. Und da muss man versuchen, eben dann sensibel Lösungen zu finden.
Nun hat die Ampel auch einen Migrationsbeauftragten eingesetzt, Joachim Stamp. Ist dessen Einsetzung, ist die Schaffung dieses Amtes ein wirksames Instrument zur Steuerung von Zuwanderung?
Also in der Migrationspolitik gibt es nie das eine Instrument, was alles löst. Den einen Hebel, den legt man um und dann sind alle Probleme gelöst. Aber die Idee hinter des Amts vom Herrn Stamp, die finde ich persönlich super, weil ein großes Problem bei der Rückführung, und egal ob wir jetzt über die Rückführung aus Deutschland reden oder die Rückführung dann von Zentren an den Außengrenzen der EU, ist ja, dass die Herkunftsländer die Menschen nicht zurücknehmen. Und Herr Stamm soll jetzt sogenannte Migrationsabkommen mit diesen Herkunftsländern aushandeln, wo denen ein relativ simpler Deal, sage ich mal, angeboten wird. Und der besteht darin, dass sie ausreisepflichtige Menschen zurücknehmen und dafür andere Menschen aus diesen Ländern legal die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen, hier dann auch schneller auf dem Arbeitsmarkt unterkommen, vielleicht auch mehr Geld verdienen, als das jetzt Menschen bekommen, die übers Asylsystem einreisen. Dann sind die Zurücküberweisungen, die diese Menschen in die Herkunftsländer zu Familie, Verwandten tätigen, höher, sodass das im Idealfall ein Arrangement sein kann, wo eigentlich alle von profitieren, mit Ausnahme von denjenigen, die zurückgeführt werden. Die haben natürlich sozusagen eher einen Nachteil, aber insgesamt profitiert Deutschland, die EU auf der einen Seite und auch die Herkunftsgesellschaften profitieren. Und deswegen finde ich die Idee super. Das ist ein wichtiger Ansatz, wie man in Deutschland Rückführung und legale Migration zusammenbringen kann. Und dasselbe gilt auch für die EU-Außengrenzen, weil auch dort muss man ja den Herkunftsländern was bieten, wenn sie diejenigen, die abgelehnt werden, nachher zurücknehmen.
Also da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, denn ohne die Bereitschaft von Herkunftsländern, ihre ausreisepflichtigen Bürger wieder zurückzunehmen, funktionieren solche Abkommen, funktionieren auch Abschiebungen nicht. Wie könnte man diese Bereitschaft heben en Detail?
Es ist wie im sonstigen Leben auch, das kennen wir alle, auch Hörerinnen und Hörer ja aus dem persönlichen Umfeld. Es ist meistens eine Mischung aus Anreizen, man muss den Leuten was bieten, dass sie kooperieren, aber auch manchmal sanfter Druck. Und auch ein Problem im politischen Diskurs nach meiner Wahrnehmung ist, dass es die einen gibt, die sagen, wir müssen drohen. Wir müssen damit drohen, die Entwicklungshilfe zu kürzen. Wir müssen damit drohen, dass man nicht mehr mit der EU, einem sehr großen Markt, handeln darf. Und die anderen sagen, nein, nein, ganz falsch, wir müssen nur auf Anreize setzen. Wir müssen zum Beispiel legale Migrationsmöglichkeiten bieten. Und sinnvoll wäre es wahrscheinlich, beides zusammenzuführen. Eine Mischung von Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so will. Ein bisschen Drohung, aber dann auch wirklich Angebote, auch im Bereich der Migration. Weil es gibt in vielen Herkunftsländern Menschen, die würden sehr viel investieren, auch in der Vorbereitung, um dann legal nach Deutschland einreisen zu können und hier erfolgreich zu sein. Und da kann man Programme aufsetzen, dass etwa Menschen in Nigeria, nehmen wir ein Land, wo auch viele abgelehnte Asylbewerber herkommen, dann einen deutschen Sprachkurs machen, vielleicht auch online gewisse Schulungen erhalten, damit sie sich hier auf dem Arbeitsmarkt gut zurechtkommen. Man kann dann auch so Matching-Verfahren sich vorstellen, wo Arbeitgeber dort mit potenziellen Arbeitskräften zusammengebracht werden. Und dann reisen die Menschen ganz legal mit dem Flugzeug rein, können schon ein bisschen Deutsch, sind auch mit der deutschen Gesellschaft vertraut. Und es würde eine viel positivere Dynamik in Kraft setzen, als es jetzt teilweise beim Asylsystem der Fall ist, wo die Menschen ohne Deutschkenntnisse kommen, sehr viel Geld für Schlepper ausgegeben haben, traumatische Sachen auf der Reise erlebt haben und dann in Deutschland ankommen, erstmal arbeitslos sind, weil sie die Sprache nicht können, weil sie auch auf dem Arbeitsmarkt ganz einfach nicht so schnell unterkommen. Das ist für alle Beteiligten durchaus auch frustrierend und so eine positivere Dynamik, das fände ich eine ganz tolle Sache. Das kann Herr Stamp erreichen und von daher ist das ein super Beitrag.
Sie haben gerade das Stichwort Arbeitsmarkt genannt. 2015, 2016 wurde ja oft gesagt und es wird auch jetzt öfter mal wieder wiederholt, dass selbst Asylbewerber oder Schutzsuchende eine Bereicherung für unseren Arbeitsmarkt seien. Stimmt das eigentlich?
Ja, es ist wie meistens im Leben. Es stimmt teilweise. Und natürlich muss man auch als Gesellschaft alles Mögliche unternehmen, dass diejenigen, die jetzt nun mal hier sind und hier bleiben werden, ob nach einer Anerkennung oder auch einer Ablehnung, dann möglichst gut auf dem Arbeitsmarkt unterkommen. Das ist natürlich im Eigeninteresse der Gesellschaft. Aber die Aussage, dass der Fachkräftemangel sich erübrigt, wenn nur weil Menschen über das Asylsystem einreisen, ja, ist ganz einfach, die Aussage ist falsch. Das zeigen uns die Statistiken vergleichsweise eindeutig. Das Qualifikationsniveau derjenigen, die über das Asylsystem einreisen, ist vergleichsweise gering. Und Deutschkenntnisse sind erstmal überhaupt nicht vorhanden. Das geht so weit, dass sogar ein gewisser Anteil als Analphabeten einreist, entweder weil sie im Herkunftsland nicht Deutsch gelernt haben oder weil sie das lateinische Alphabet nicht kennen. Also die Herausforderungen sind immens. Und selbst wenn der deutsche Staat viel tut, auch die Gesellschaft, das Ehrenamt viel tut und die Leute hoch motiviert sind, ist es eine unheimlich schwere Aufgabe, die auch dazu führt, dass nach vielen Jahren eben nur eine Minderheit in einem Vollzeitjob ist, ohne auch von Sozialleistungen zu leben. Also so einfach ist das nicht. Man sollte das beide prinzipiell schon trennen. Flüchtlinge müssen nicht ökonomisch nützlich sein, das ist auch nicht der Sinn und Zweck des Asylrechts. Sie sind es auch nicht in allen Fällen, das muss man, glaube ich, auch ehrlich sagen. Deswegen sollte man beides trennen. Man kann es nur dann eben verbinden, wie es Herr Stamp jetzt versucht, dass man einerseits legale Migration ermöglicht und dann andererseits auch abgelehnte Menschen in die Länder zurückbringt.
In der Asylpolitik lässt die Regierung oder ließen die Regierungen bisher die Zügel schleifen, sage ich jetzt mal so salopp. Aber die Einwanderung von Fachkräften, die wir ja so dringend brauchen, die wurde nur zögerlich erweitert. Und sie wird auch von potenziellen Bewerbern kaum genutzt. Warum eigentlich?
Das können Sie sich selber ausrechnen. Wenn Sie eine Fachkraft in Indien zum Beispiel sind, Sie haben in der Schule Englisch gelernt, aber kein Deutsch. Und in Amerika oder Kanada gibt es hochdynamische Wirtschaften, wo die Gehälter auch teilweise höher sind als in Deutschland. Die Steuersätze sind dort niedriger. Und die Menschen wissen ja, sie werden viel Geld verdienen. Und dann ist es attraktiver, nach Kanada, nach Australien, nach den Vereinigten Staaten zu gehen, als nach Deutschland zu kommen. Und von daher sind wir dort auch wirklich im Wettbewerb mit anderen Ländern. Und da muss man dann eben auch attraktive Programme aufsetzen. Aber es gibt auch für Deutschland ein Potenzial, sowohl bei den Hochqualifizierten, das heißt denjenigen mit Uni-Abschluss. Da sind die Regeln schon seit einigen Jahren sehr liberal. Da hat schon die Regierung Merkel oder die verschiedenen Regierungen Merkel haben da seit 2012 im Hintergrund extrem viel liberalisiert. Aber wir brauchen eben nicht nur Hochqualifizierte mit Uni-Abschluss, wir brauchen auch sonstige qualifizierte Menschen, die in einem Beruf, in einem Ausbildungsberuf arbeiten. Und da geht jetzt die aktuelle Regierung mit einem neuen Vorschlag dran, der auch vor der Sommerpause noch verabschiedet werden soll vom Bundestag. Aber man ist in einer ganz anderen Situation als im Asylsystem. Da wirbt man eigentlich darum, dass qualifizierte Leute nach Deutschland kommen.
Ich würde gerne noch mal wissen, wie Sie diese Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beurteilen. Es gibt, wie gesagt, eine Vorgängerregelung, die schon länger gilt. Was ist denn jetzt das Neue an dieser Novelle?
Da wird es jetzt ganz kurz kompliziert, aber nicht so wahnsinnig kompliziert. Bisher können Menschen, die einen Berufsabschluss haben, nach Deutschland einreisen, aber nur dann, wenn er deutschen Standards entspricht. Jetzt sind aber die deutschen Standards mit der dualen Ausbildung, die wir haben, hochkompliziert. Das heißt, die meisten Nichtdeutschen können die Voraussetzung gar nicht erfüllen, weil im Herkunftsland gibt es keine Ausbildung, die deutschen Standards genügt. Und jetzt sagt die Ampelkoalition, es soll ausreichen, wenn man nach Herkunftslandstandards ausgebildet wurde, selbst wenn das ein geringeres oder anderes Niveau ist, als wir das in Deutschland in der Berufsausbildung kennen. Das ist, wie gesagt, kompliziert. Aber durch diese kleine Umstellung kann man auch unterhalb dieser Uni-Ebene sehr viel mehr Potenzial erreichen und dann Arbeitskräfte, Fachkräfte bekommen, die in Deutschland dann im Idealfall auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sind.
Herr Professor Thüm, es hat in Deutschland lange gedauert, bis man akzeptiert hat, auf den meisten Seiten des politischen Spektrums jedenfalls, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Was können wir lernen von klassischen Einwanderungsländern wie den USA, Australien, Kanada?
Zwei Sachen. Erstens können wir von Ihnen lernen, dass wenn jemand nach Deutschland einwandert und dann dauerhaft und legal hier lebt, einfach dazugehört. Das heißt, es darf auf Dauer keinen Unterschied machen, ob man zum Beispiel Fahad oder Florian heißt, wo man herkommt. Das werden einfach gleichberechtigte Deutsche, Bürgerinnen und Bürger. Und das müssen wir lernen, die auch wirklich gleich anzuerkennen. Und da besteht, glaube ich, noch sehr viel Potenzial. Nicht so sehr im Recht, das Recht ist da gut, aber so im alltäglichen Kontakt der Menschen untereinander, dass wir Menschen, die sichtbar, weil sie vielleicht ein bisschen anders aussehen, als man so klassischerweise Deutsche wahrnimmt oder vielleicht einen anderen Vornamen haben, nicht als fremd wahrnimmt, sondern als gleichberechtigten Teil dieser Gesellschaft. Das ist das Erste. Und das Zweite geht dann sozusagen zurück zum Zugang. Einwanderungsland zu sein heißt nicht, dass man einfach offene Grenzen hat und einfach jeder kommen kann, der will oder auch bleiben darf, sondern Einwanderungsländer tun in der Regel sehr aktiv gestalten, wer kommen kann. Und da muss Deutschland und auch die Europäische Union, glaube ich, noch sehr viel lernen. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man eben nicht nur über Asyl redet, sondern auch über Arbeitsmarktzuwanderung, weil es gibt Teile der Gesellschaft, die stehen Asyl skeptisch gegenüber. Und da mit der Arbeitskräftezuwanderung vielleicht auch eine positivere Erfahrung zu machen, kann Deutschland vielleicht dabei helfen, die Realität als Einwanderungsland anzuerkennen.
Können Sie das nochmal auskleiden? Wie steuern solche Länder, also die USA zum Beispiel oder Australien, Kanada, die Einwanderung?
Da müssen wir dann wieder Arbeitsmarkt und Asyl auseinanderhalten. Beim Arbeitsmarkt ist es vergleichsweise einfach. Beim Arbeitsmarkt stellt ein Land Regeln auf, die und jene Person darf einreisen, die und jene Person nicht. Und die eine bekommen dann ein Visum, die anderen bekommen keine. Also da ist die Steuerung vergleichsweise simpel. Die Herausforderung ist nur darum, besteht nur darin, dass man wirklich die qualifizierten Leute auch davon überzeugt, in das Land zu kommen. Bei Asyl ist es natürlich sehr viel komplizierter, weil die Nachfrage sozusagen nach Deutschland und Europa einzureisen sehr viel größer ist als vielleicht das Angebot, was auch die deutsche Gesellschaft und die europäische Gesellschaft bieten kann. Da kann man also immer nur sehr indirekt steuern. Und all die Debatten über Asylverfahren an den Außengrenzen, über Seenotrettung im Mittelmeer, über den Bau von Zäunen, was ja aktuell auch wieder intensiver in der Debatte ist, aber auch Rückführungen, das sind alles so Bausteine, die dann in so einem Gesamtpaket relevante Gesichtspunkte sind, wo man dann auch über eine Steuerung und ein Managen der Asylmigration nachdenken muss.
Sehen Sie denn nun nochmal mit Blick zurück auf die EU, sehen Sie denn nun eine Chance, dass das europäische Asylsystem neu gefasst wird?
Ich glaube, der politische Wille ist da und er ist auch deswegen da, weil alle Regierungen verstanden haben, dass es auf Dauer bei der eigenen Bevölkerung einen katastrophalen Eindruck hinterlässt, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Staaten nicht halbwegs die Situation unter Kontrolle haben. Ich erwähnte vorhin schon kurz diesen Deutschland-Trend, den die ARD bekannt gegeben hat. Da wurden die Leute das erste Mal seit der Bundestagswahl gefragt, welcher Partei sie am meisten vertrauen, in der Migrations- und Flüchtlingspolitik die vernünftigen Antworten zu haben. Und 35% der Leute sagen, sie vertrauen keiner einzigen deutschen Partei in dem Gebiet. Das ist beinahe eine Verdopplung seit der Bundestagswahl. Und das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr, dass die Bevölkerung das Vertrauen verliert, dass der Staat im Migration- und Asylbereich vernünftig auch steuernd und ordnend eingreifen kann. Und deswegen ist die europäische Einigung auf Ebene der Gesetzgebung eine Möglichkeit, wie man da vorankommt. Damit ist das Problem noch nicht ganz geklärt, weil wir müssen natürlich dann die Umsetzung realisieren, auch in schnellen Verfahren, guten Verfahren, menschenwürdige Unterbringung, effektive Rückführung. Da bleiben dann sozusagen noch genug operative Aufgaben. Aber ich glaube, die Chance, dass man jetzt erstmal in dem ersten Schritt die Gesetze macht, da ist der Wille da und deswegen die Chance auch groß, dass man all die Uneinigkeit, die in den letzten Jahren da bestand, vielleicht dann doch mal beiseite schiebt und einen Kompromiss findet.
Also eine Zeitenwende in der Asylpolitik ist auf jeden Fall dringend nötig.
Notwendig ist sie auf jeden Fall. Wird nicht leicht, aber man muss es versuchen. Und dann kann die Bevölkerung vielleicht auch wieder größeres Zutrauen in die Politik in Deutschland und Europa gewinnen.
Vielen Dank, Herr Professor Thüm.
Danke Ihnen.
Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern nächste Woche hörten Sie ein Gespräch mit Daniel Thüm. Der Jurist und Hochschullehrer an der Universität Konstanz ist Spezialist für deutsches und internationales Migrationsrecht. Er war unter anderem Mitglied des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration und gehörte der Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit an. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.